Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr und wünsche dir für dieses Jahr viele einzigartige Momente. Ich möchte an dieser Stelle herzlich einladen. Wenn du deine Geschichte erzählen möchtest oder wenn du jemanden kennst, der seine oder ihre Geschichte erzählen sollte, dann schreib mir gern unter hello@sarahwalter.com. Ich freue mich sehr und nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meine Gesprächspartnerin die Sandra begrüßen. Sandra, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin schon ganz neugierig und bin gespannt, was ich heute über dich erfahren darf.
Ja, hallo Sarah. Ich bin auch schon gespannt, was ich heute über mich erfahren darf.
Und dann schlage ich vor, stürzen wir uns direkt rein für die HörerInnen. Die erste altbewährte Frage. Wer bist du?
Ja, wer bin ich? Ich bin ein Stadtmensch, das habe ich immer wieder festgestellt. Allerdings bin ich immer wieder in neuen Städten unterwegs. Mein Leben hat gezeigt, dass es irgendwie zu mir gehört, immer mal wieder unterwegs zu sein und mich immer wieder zu verändern. Ansonsten, ich liebe das Meer. Ich bin ein Meerkind. Wenn ich lange vom Meer weg bin, fehlt es mir immer sehr. Aktuell bin ich näher an den Bergen als am Meer, was mir manchmal Energie raubt. Und ich versuche, Energie wieder zu erlangen, indem ich, obwohl ich ein Stadtmensch bin, versuche, meine Hände immer wieder in Erde zu tauchen. Ich habe zwei Balkone, somit bin ich auch Gärtnerin.
Wer bist du noch?
Ich bin noch Mutter. Ich bin jemand, der, glaube ich, mit Konventionen immer wieder bricht. Ich bin jemand, der das gerne tut. Ach so, und ich bin genau vielleicht, also ich habe es mal so formuliert, irgendwie linksgrün versiffte Öko-Tussi. Das habe ich irgendwann mal mir auf ein T-Shirt gedruckt. Das bin ich auch.
Darauf würde ich auf jeden Fall noch zurückkommen und würde aber erstmal die Frage vorschalten, was hat dein Leben maßgeblich geprägt und beeinflusst? Warum bist du der Mensch, der du heute bist?
Ich glaube, ich wurde vor allem durch meine Eltern geprägt. Ich glaube, das geht ja jedem Mensch so. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich weiß heute, wie privilegiert ich war. Ich bin, ich würde mal sagen, gut bürgerlich aufgewachsen. Wir hatten Bücher im Haushalt. Ich weiß, dass das ein großes Privileg ist. Wir hatten ein Reihenhaus. Wir hatten einen Garten. Ich hatte ein eigenes Zimmer. Ich hatte einen eigenen Schreibtisch. Ich weiß heute, es gibt ganz viele Kinder, die haben das nicht. Ich bin aber auch mit den klassischen, ja, ich sag mal, klassischen Stereotypen groß geworden. Mein Vater war derjenige, der das Geld verdient hat. Der war viel unterwegs und viel arbeiten. Meine Mutter war zu Hause, hat zwar auch halbzeittags gearbeitet, aber hat im Grunde alles gemanagt, hat dafür gesorgt, dass das Haus perfekt ist, die Kinder perfekt angezogen sind, wir alle immer gutes Essen hatten. Also hat alles gemanagt im Hintergrund und da hab ich auch viel Perfektionismus einfach mitbekommen, aber bin eigentlich mit dem großen Gewissheit in die Welt gestartet. Ich kann alles schaffen, was ich will, wenn ich mich nur anstrenge. Ich habe alle Möglichkeiten, egal ob Junge oder Mädchen oder arm oder reich. Ich sag mal, in dieser vielleicht auch Utopie der BRD bin ich groß geworden und zur Schule gegangen.
Warum sagst du Utopie?
Ja, weil ich feststellen musste, dass das nicht immer so ganz wahr ist, dieses Versprechen, dass jeder schaffen kann, was er will, wenn er sich nur anstrengt. Ich musste ja irgendwann lernen, dass es strukturelle Grenzen gibt und strukturelle Schwierigkeiten, für die ich, also da können sich Menschen einfach noch so viel anstrengen, das macht es ihnen schwerer. Und das musste ich erst im Laufe meines Lebens lernen und erkennen. Zum Beispiel wissen wir ja, dass einfach der Faktor, ob ich Bücher im Haushalt habe, ob ich Eltern habe, die sich mit mir beschäftigen, die mir vorlesen, solche Dinge, ganz entscheidend meine schulische Karriere beeinflussen. Und das ist eben auch was entscheidend mein ganzes Leben beeinflusst. Das waren so die ersten Dinge, die ich festgestellt habe. Und dann habe ich festgestellt, je länger ich im Job war, je mehr ich Karriere gemacht habe und machen wollte, dass eben Frauen doch nicht so gleichberechtigt sind, wie ich es immer dachte und wie es mir auch erzählt wurde, als ich klein war. Dass es da Kräfte gibt, die versuchen, mich zu stoppen. Und wo ich sehe, dass Männer an mir vorbeiziehen und ich mich frage, ich habe mich doch genauso angestrengt.
Ja, ich würde noch mal darauf zurückkommen wollen. Du hast gesagt, deine Mutter hat dafür gesorgt, dass immer alles perfekt war. Und du hast irgendwie auch so einen Perfektionismus mitgenommen. Wie war das für dich, damit so aufzuwachsen? Und wie hat dich das vielleicht auch geprägt oder beeinflusst dich das vielleicht noch bis heute?
Ja, also es beeinflusst mich immer noch. Wenn man klein ist, dann nimmt man das so hin, dann nimmt man das als normal. Wenn man dann Teenager wird, da habe ich das natürlich in Frage gestellt. Da habe ich das dann bewusst wahrgenommen, dass meine Mutter eigentlich nie still sitzt, dass sie immer was räumt, dass sie immer was tut und immer was zu tun hat, wo ich dann mal irgendwann gesagt habe, Mama, jetzt setz dich doch mal hin. Jetzt lass doch mal. Und sie dann gesagt hat, ja, aber hier ist noch das zu tun und das zu tun und das zu tun. Und ne, wenn man dann älter wird, sagt man dann, ja, aber ist doch egal, jetzt lass es doch einfach mal liegen. Ja, so schlimm ist es nicht. Und jetzt stelle ich fest, ich habe das natürlich in mir. Also wenn ich Kindergeburtstage ausrichte zum Beispiel, kommt das ganz stark raus. Also da will ich, was ich da meinem Kind ermöglichen will, das muss alles perfekt sein und wunderschön und der schönste Tag im Jahr. Und dieser Perfektionismus, der lähmt ja natürlich manchmal. Ich versuche meinen eigenen Perfektionismus daraus zu machen, indem ich sage, es gibt Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind vielleicht nicht so wichtig. Und es gibt Dinge, die möchte ich gerne selber machen und gibt Dinge, die muss ich nicht selber machen. Also als mein Kind klein war, da habe ich zum Beispiel sogar die ganze Geburtstagsdeko selber gebastelt. Ich habe ihr Kleider genäht und natürlich habe ich den Kuchen gemacht. Also da konnte ich einiges mittlerweile von ablegen. Ja, also Geburtstagsdeko kaufe ich jetzt und Kleider kaufe ich auch. Bin beim Kuchen geblieben, weil sie das einfach so ganz großartig findet, was ich da für sie mache und weil ich weiß, das ist wirklich, sie wertschätzt das. Deshalb mache ich das gern, aber es hat mir sehr viel Stress erspart.
Das kommt mir sehr bekannt vor. Also ich bin da ganz bei dir, geht mir ähnlich. Ich kaufe jetzt auch Geburtstagsdeko und ich finde es vollkommen in Ordnung.
Ja.
Ja. Was glaubst du, wofür ist der Perfektionismus, den du vielleicht auch selber gerade für dich nochmal neu entdeckst, wofür ist der förderlich und wo ist der vielleicht auch einfach hinderlich?
Der war mir in meiner Karriere immer nützlich. Also ich mache Dinge fertig, ich mache Dinge zu Ende, ich mache Dinge ordentlich, ja. Vor allem, wenn ich dafür bezahlt werde. Ja, wenn man für was bezahlt wird, dann macht man es ordentlich, oder? So, das hat mir, ich sag mal, im Ansehen, in der Karriere, in allem, was ich jetzt tue, hilft mir das natürlich. Wo es schädlich ist, solche Menschen, glaube ich, haben eine Tendenz einfach zum Burnout. Also ich musste lernen, hinzuhören, wo meine, ja, Akkus leer sind und wo mein Körper sagt, es ist genug und du brauchst eine Pause. Und ich habe es ganz schön lange geschafft, auch insbesondere in der Schulzeit, das zu ignorieren. Auch in der Karriere habe ich geschafft, das lange zu ignorieren. Und irgendwann ist der Körper aber laut und zumindest, ich bin froh, dass ich so gut zuhören kann, dass ich jetzt nicht irgendwie, also andere Menschen kriegen einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder schlimmere Dinge und ich habe es vorher gehört. Also ich bin in der Lage, es vorher zu hören, da bin ich sehr glücklich drüber. Aber trotzdem weiß ich, dass es für mich, dieser Perfektionismus treibt mich manchmal an meine Grenzen.
Was sind so, du sprichst es gerade an, Grenzen, die du an dir wahrnimmst? Oder vielleicht auch Grenzen, die dir von außen gesetzt werden?
Also meine Grenzen sind meine körperlichen Grenzen und die zeigt mir mein Körper auch. Also ich spüre ja dann, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr denken, meine Laune wird schlecht, solche Dinge. Wenn ich das ignoriere, also ich fange an zu zittern, wenn ich zum Beispiel, wenn ich da nicht esse, also ich kann ziemlich schnell unterzuckern. Also es zeigt mir mein Körper schon sehr, sehr stark. Oder mir wird übel, ich kriege Durchfall. Also das ist so, sind so Sachen, so diese körperlichen Symptome. Oder ich werde einfach krank. Das merke ich auch, wenn ich merke, alles wird mir zu viel, dann klassisches Schnauze voll, ne? Dann kommt die nächste fette Erkältung. Das sind meine körperlichen Grenzen. Also immer wieder auch mit hadere, wo ich denke, es ist jetzt, das hätte ich doch jetzt noch schaffen können.
Was glaubst du, woher kommt dieses Hadern und dieses, das hättest du doch jetzt noch schaffen können?
Ja, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft von Optimierung, von Hyperoptimierung, in dem gerade dieses, du kannst alles schaffen, wenn du es nur, wenn du nur hart genug dafür arbeitest. Das ist auch immer so eine persönliche Schuld. Das allererste, wenn ich scheitere, der erste Gedanke ist, ich habe mich nicht genug angestrengt. Ich habe nicht genug dafür getan, bis ich dann in der Lage bin zu reflektieren, da gibt es vielleicht noch äußere Umstände, die vielleicht nicht ganz günstig waren oder andere Dinge, die auch nicht geholfen haben. Ja, es ist nie nur man selbst. Ich glaube, das kommt aus dieser Gesellschaft der kollektiven Hyperoptimierung, dass ich immer glaube, das hätte ich jetzt auch noch schaffen können. Andere Leute schaffen das auch. Was man ja auch sieht, also da kommen also das ist natürlich das klassische Instagram, LinkedIn, aber auch Fernsehformate. Wer hat es alles geschafft? Wer schafft das alles? Wer schafft alles mehr als ich? Ich finde, das erfordert Kraft, da gedanklich dagegen zu arbeiten.
Absolut.
Aber es ist wertvoll, gedanklich dagegen zu arbeiten. Aber es erfordert Kraft, da auch mit sich einfach ein bisschen nachsichtig zu sein und zu sagen, es ist okay, dass du das jetzt nicht geschafft hast.
Ich hatte dich unterbrochen bei den Grenzen und du hattest über körperliche Grenzen gesprochen. Vielleicht
Ja.
magst du da noch mal anknüpfen. Ich bin einfach so reingesprungen.
Ja, die körperlichen Grenzen habe ich jetzt schon gut beschrieben und das spüre ich sehr stark. Aber es gibt natürlich auch gesellschaftliche Grenzen und die habe ich auch gelernt einfach zu sehen. Und ich habe mich da ja da auch beruflich einfach jetzt in den letzten Jahren stark mit beschäftigt, weil dieses Gefühl, was ich hatte, haben viele anderen Menschen auch. Und besonders viele Frauen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach, ja, Evidenz sozusagen. Also ist das nur ein Gefühl von mir oder ist das vielleicht was Strukturelles? Und es gibt ganz, ganz viele Beweise dafür, dass es strukturell ist.
Kannst du
Ja.
darauf eingehen, welche gesellschaftlichen Grenzen du siehst und wahrnimmst und vielleicht auch sagen, was glaubst du, warum gibt es diese?
Also was ich persönlich wahrgenommen habe, war immer die Grenze Mutter und Karriere oder der Ausschluss von Mutter sein und Karriere machen. Ich habe eigentlich immer gedacht, das ist schon hinzukriegen. Also warum denn nicht? I want it all. Ich habe relativ schnell für mich entschieden, das muss bei einem Kind bleiben, weil ich meine Karriere einfach auch so liebe und weil ich meinen Beruf so liebe. Also ich kann dann ein Kind genauso lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich wollte mal drei Kinder. Mal davon abgesehen, dass das mit meinen Partnern irgendwie nicht zu machen war, aber stelle ich halt auch fest, da gibt es einfach eine gesellschaftliche Grenze. Das erlaubt diese Gesellschaft mir nicht. Das hat ganz, ganz viele Faktoren. Angefangen bei der Kinderbetreuung, angefangen bei Stereotypen, dass Frauen eigentlich für die Kindererziehung da sind und Männer im Haushalt helfen.
Ja, sie helfen der Frau, das finde ich so spannend.
Richtig, richtig und nicht Verantwortung übernehmen. Geht weiter mit Kinderbetreuung, die einfach nicht gut ist. So, einfach mal zusammengefasst, sie ist nicht gut. Ja, sie ist bestenfalls befriedigend. It takes a village to raise a child. Dieses Dorf fehlt mir. Ja, besonders in der Großstadt. Ich leide darunter, dass ich meine Eltern nicht in der Nähe habe oder die anderen Großeltern, um auszuhelfen. Keine Onkel, keine Tanten.
Ja.
Ich habe auch nur einen Bruder, der weit weg wohnt.
Ja. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, welche Herausforderungen dadurch für dich entstehen, die du tagtäglich ja zu meistern hast? Würde ich jetzt mal mutmaßen.
Ja. Also tagtäglich natürlich die Balance. Ich habe ein Kind zu Hause, was mich fragt, Mama, warum arbeitest du so viel?
Ja.
Und warum kümmerst du dich nicht mehr um mich?
Hm.
Ja, mittlerweile ist sie alt genug, dass ich sage, schau, du machst doch auch Dinge alleine für dich. Hm. Ich weiß, dass ich ihr da manchmal fehle.
Mhm.
Und ich versuche ihr, auch das mit ihr zu reflektieren, wofür ich das tue.
Mhm.
Weil ich tue das natürlich für mich, ich tue es aber auch, also ich tue es auch für die Welt und ich tue es auch für ihre Zukunft und auch für meine Zukunft.
Ja.
Also es gibt verschiedene Faktoren, warum ich mir Sorgen mache über mein Alter und meine Rente.
Mhm.
Auch wenn ich gut verdient habe, habe ich da Sorgen und möchte vorsorgen und weiß, ich müsste eigentlich viel mehr vorsorgen. Und das ist das Einzige, was ich tun kann. Ich kann ein Geschäft aufbauen und ich kann Geschäftsfrau sein. Das muss ich eigentlich jeden Tag immer wieder austarieren. Da bin einmal ich, dann ist da mein Kind und dann ist da mein Job. Und dann ist da vielleicht auch, also neben mir vielleicht auch eine Partnerschaft. Da bin ich einmal als Person, aber auch ich einmal mit meinen Leidenschaften und mit meinem, was ich vielleicht da noch neben habe. Ja, Hobbys, wie man es auch immer bezeichnen möchte.
Ja.
Und diese Dinge wollen austariert sein. Und das Schwierige ist natürlich, dass ich da am Ende auf Platz 3 bin, neben dem Job und dem Kind.
Mhm.
Oder auf Platz 2, wenn man jetzt sagt, Kind und Job ist vielleicht auf Platz 1.
Mhm.
Aber auch das finde ich manchmal schwer auszutarieren, weil sowohl ein Kind hat Schwierigkeiten damit, Platz 2 zu sein, als auch ein Job hat Schwierigkeiten damit, Platz 2 zu sein.
Mhm.
Und das muss ich eigentlich jeden Tag wieder austarieren.
Also es klingt danach, du kannst ja mal gucken, ob das für dich so passt, also einerseits so dieser innere Balanceakt, so dieses, mein Kind braucht mich und andererseits will ich natürlich auch etwas für die Welt, für ihre Zukunft, für meine Zukunft tun und gleichzeitig dieses Priorisieren von, ich bin nicht nur Mutter, sondern ich bin auch ein Individuum mit Leidenschaften, Hobbys, da ist noch Partnerschaft, Freundschaften, das unter einen Hut zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, als du so beschrieben hast, ging bei mir auch gleich an, also ich fühle mit dir, ich bin bei dir. Das war das so das Erste. Und ich merke dann immer noch diese alltäglichen Belastungen von, ja, da möchte mein Sohn dort noch jemanden besuchen und ja, in der Kita ist noch die Veranstaltung, dafür brauchen wir noch das. Und dann hatte ich ja noch, und die Freundin hatte mir noch geschrieben, also dieses ganze Organisatorische, das, was in Anführungszeichen nebenher läuft, ich schreibe mal noch schnell eine E-Mail, das aber multipliziert mit 100, puh.
Ja, genau, puh, kann man nur sagen. Rush Hour des Lebens, oder?
Absolut.
Wir ziehen die Kinder groß, wir ziehen unsere Geschäfte groß. Wir müssen eigentlich den Hauptteil unseres Lebenseinkommens jetzt erwirtschaften, um später davon zehren zu können.
Mhm.
Also, und das Dorf ist nicht da, was dich unterstützt.
Ja.
Manchmal geht das natürlich an die Substanz.
Ja.
Und das Wichtige ist, glaube ich, dass ich schaffe, aus den Dingen, die ich nebenbei tue und auch aus meinem Job immer wieder Kraft zu ziehen und auch aus dem, was ich mit meinem Kind mache, immer Kraft zu ziehen.
Mhm.
Ich habe das Glück, dass zwar die Großeltern nicht vor Ort sind, aber wenigstens digital affin.
Mhm.
Also mein Kind kann mit seiner Oma skypen oder chatten oder telefonieren.
Mhm.
Es war schon, als sie klein war, war das eine große Erleichterung, einfach, dass ich gesagt habe, ich mache mit ihr Dinge, die mir selbst Freude machen. Das war irgendwann ein wichtiger Schalter, den ich umgelegt habe und gesagt habe, ich mache mit meinem Kind keine Dinge, nur weil es irgendwie richtig ist, es mit meinem Kind zu tun.
Mhm.
Ja, das muss jemand anders mit meinem Kind machen.
Ja.
Also geh zum Beispiel nicht raus, wenn es regnet und kalt ist. So, ich bin so nicht. Ich friere.
Mhm.
So, ich bin froh, dass ich kein Kind habe, was permanent rausgehen will und im Matsch toben.
Mhm.
Aber ich habe auch immer gesagt, das muss sie mit jemand anders tun. So, das muss sie dann mit ihrem Vater tun.
Das sind ja auch irgendwie Grenzen, die man ja auch für sich einhalten darf, trotz dass man Mutter ist.
Ja, Ja, und ich habe zum Beispiel gelernt, dann eben mit ihr Dinge zu tun, aus denen ich auch Kraft schöpfe. Man ist dann auf der Suche nach Themen, die man gemeinsam gerne tut. Ich spiele gerne mit ihr Gesellschaftsspiele. Ich habe mit ihr gebastelt. Ich bastel unheimlich gern. Das ist für mich auch ein Ausgleich. Und dann versuchen diese Dinge eben auch zu zelebrieren. Und genauso ist es mit der Arbeit, dass ich schaue, es gibt Zeiten, wo ich irgendwie erschöpft bin, dass ich versuche in mich reinzuhören, worauf habe ich jetzt Lust? Ja? Und auch wenn ich 10 To-Dos auf der Liste habe, kann ich in mich reinhören und mich fragen, wo kann ich wieder auch Energie draus generieren, weil es mir Spaß macht und weil es mich vielleicht in einen Flow bringt. Nicht alle Aufgaben bringen mich in den Flow, das ist so. Aber wenn mein Energielevel hoch genug ist, kann ich die auch wegarbeiten. Ja? Aber wenn mein Energielevel niedrig ist, dann schaue ich, dass ich die Aufgaben finde, die mich auch in den Flow bringen und mir Energie geben. Und genauso mache ich es mit meinen Hobbys und meinen privaten Veranstaltungen. Und da habe ich halt auch festgestellt, ich glaube, wer mich auf der Bühne erlebt, also ich stehe öfter mal auf Bühnen oder ich bin auf Veranstaltungen. Wer mich da erlebt, würde wahrscheinlich sagen, Sandra, du bist ein sehr extrovertierter Mensch. Und ich fühle mich aber so überhaupt nicht. Also ich
Gespannt.
würde sagen, ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Und da passe ich auch einfach nicht in Schubladen. Aber ich habe viele Menschen mittlerweile getroffen, die ähnlich funktionieren. Also die ich ziehe zeitweise sehr viel Kraft aus unter Menschen sein und inspirierende Dinge austauschen, diskutieren. Da kann ich sehr viel Energie draus ziehen, aber merke hinterher, wie mich das angestrengt hat. Also es ist so ein bisschen paradox. Ich brauche Pausen danach. Ich habe da total Spaß, aber wenn es vorbei ist, dann ist so ein Punkt, da könnte ich umfallen. Ja? Also nach so einem Messetag bin ich zu nichts zu gebrauchen. Ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr denken, ich kann gar nichts mehr. Ich lege mich hin und schlaf. Ja?
Das kommt mir so bekannt vor. Und für mich so ein Energiefass. Also es gibt Tätigkeiten, die ziehen nur Energie. Und es gibt aber auch diese Tätigkeiten, die oben Energie reinbringen, aber gleichzeitig natürlich auch zerren.
Genau.
Und ich habe mich gerade gefragt, gibt es auch Zeiten, in denen du strauchelst oder in denen du merkst, oh, jetzt habe ich irgendwie nicht gut auf meinen Energiehaushalt geachtet. Und was tust du dann, wenn du das so erlebst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wichtig ist, glaube ich, es festzustellen, erstmal, dass ich jetzt an einem Punkt bin und ich merke es, wenn quasi ein Wochenende nicht mehr reicht. Also wenn ich 2 Tage wirklich nichts, also was selten genug vorkommt, aber das ist ja auch wieder ein Indiz, 2 Tage nichts, nur für mich was getan habe und es reicht gefühlt nicht, um meinen Energiehaushalt wieder auf ein Level zu bringen, dass ich sage, jetzt gehe ich wieder frisch los, ja? Und das erstmal festzustellen und zu sagen, Achtung, Achtung, ich bin hier in einem kritischen Level. Und dann ist es wichtig, wirklich Pausen zu planen. Das ist meine Strategie, also Zeit zu blocken. Und es ist ganz wichtig für mich, diese Zeit für mich zu blocken und auch vorzusehen. Ich gebe dir ein Beispiel, wo ich es falsch gemacht habe. Dieses Wochenende hatte ich mir 3 ganz wichtige To-Dos vorgenommen, die ich in der Woche nicht geschafft habe, hatte ich mir fürs Wochenende eingeplant. Meine Tochter ist bei den Großeltern, also ich habe viel Zeit und ich habe diese 3 To-Dos nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte und weil ich erschöpft war. Und ich habe aber die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich sie nicht gemacht
Ich
habe.
kenne dieses schlechte Gewissen. Oh.
Und das ist halt total kontraproduktiv. Und das musste ich jetzt auch wieder für mich erkennen, wie dumm das ist. Also das ist wichtig, Pausen einplanen, diese Pausen auch als Me-Time vorsehen, kein To-Do hineinplanen, kein schlechtes Gewissen zu haben, dass man dort nichts tut. Und nur dann kannst du auch was für dich tun.
Und du hast vorhin ja schon davon gesprochen, und da lässt sich vielleicht der Bogen spannen. Dieses schlechte Gewissen wird dadurch genährt durch dieses, du hast es vorhin so schön genannt, kollektive Hyperoptimierung.
Ja.
Also, ne, ich würde jetzt sagen, höher, schneller, weiter.
Ja.
Wie blickst du auf diese kollektive Hyperoptimierung und wenn ja, wie kannst du dich davon lösen?
Ich versuche sie zumindest mal zu erkennen. Ich bin manchmal ganz schön wütend darauf. Das zeigt sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen und es zeigt sich häufig in einer toxischen Kultur gegen mich und gegen andere.
Kannst du das näher beschreiben, was du damit meinst?
Also ich habe es zum Beispiel auch in Eltern-Communities erlebt. Ich war da eher in so, ich sag mal, alternativen Eltern-Communities unterwegs, einfach weil ich halt diesen Wunsch habe, einfach da ein bisschen Druck rauszunehmen.
Mhm.
Und wir stehen unter so viel Druck, wir müssen es nicht unbedingt auch noch den Kindern weitergeben.
Ja.
Und da gibt es dann Menschen, die das auch wieder so ein bisschen übertreiben, sich da auch schon wieder hyperoptimieren. Also wer denn der Beste ist in, ich sag mal, unerzogen sein. Ja, und dann gibt es da wieder Wettbewerbe. Ja, dann kriegst du wieder Ärger von der Community, weil du das nicht gut genug machst, weil du dann nicht unerzogen genug bist. Das sind dann Momente, wo ich mich halt wieder rausziehe und sag, okay, ein bisschen relaxen, ein bisschen Nachsicht mit uns allen. Ja, manchmal schreie ich auch mal rum, weil ich nicht mehr kann. Das ist bestimmt nicht schön. Kein Kind wird gerne angeschrien. Kein Partner wird gerne angeschrien. Ich weiß, ich werde auch nicht gerne angeschrien. Aber manchmal passiert's halt. So. Und das ist dann auch okay. Und wenn man dann hinterher sagt, du, sorry, ich war einfach jetzt total am Limit. War nicht so gemeint. Ja, dann. Ja, kann man das auch wieder verarbeiten. Und das ist so ein Aspekt. Ich sehe es zum Beispiel, ich stehe so ein bisschen auch auf Einrichtungen, auf so Interior Design. Das ist ja auch irgendwie, machen ja auch viele. Da gibt es jetzt eine ganze Menge Instagram-Channels, YouTube-Videos, Facebook-Gruppen, alles zu dem Thema, wo ich irgendwann auch gemerkt habe, ich komme an dieses Ideal nicht heran. Ich habe so viele Themen, die ich jongliere. Ich würde gerne an dieses Ideal herankommen. Ich würde gerne in diesen Wohnungen leben, die ich da auf Instagram sehe. Ich lebe nicht in dieser Wohnung, die wir da auf Instagram sehen, sondern bei mir liegen Sachen rum. Und ich habe einen Berg voll Kinderklamotten, die ich nicht geschafft habe, bei eBay Kleinanzeigen reinzustellen. Und die Katze hat wieder auf den Teppich gekotzt. Und das sind Dinge, die einfach passieren. Und ich habe einen waschbaren Teppich. Ich kann euch nur sagen, alle Katzenbesitzer, kauft euch waschbare Teppiche. Aber wenn ich halt 3 Tage nicht schaffe, den Teppich zu waschen, dann ist es halt so. Also wenn es auch nur um Aufräumen geht und ich bin in einer Community von Menschen, die sich mit dem Thema aufräumen und eigentlich damit beschäftigen wollen, andere Menschen zu unterstützen dabei, dann, es kommt ganz schnell zu dem Punkt, dass wir uns da wieder überoptimieren. Ja?
Ja, du hast gerade gesagt, dieses Wort unterstützen, was ich total schön finde. Und du hast aber auch gesagt, ideal. Also diese Unterstützung wird schnell zu einem Ideal. So muss es sein.
Genau.
Wir kommen vielleicht auch wieder zu Perfektionismus.
Genau.
Und das hat ja aber gar keine Grenzen.
Nein. Nein, nein. Das ist grenzenlos.
Das ist
Das
dann Grenzen.
Gefühl habe ich auch.
Ja.
Ja. Perfektionismus ist grenzenlos. Es geht immer perfekter. Und das kann unglücklich machen, glaube ich,
Total.
ne?
Aber was heißt
Ja.
denn dieses Perfekt eigentlich? Also, ich frage mich immer wieder, was ist denn dieses Perfekt?
Ja, ich weiß es auch nicht. Für mich sind Dinge perfekt, wenn sie sich gut anfühlen. Also wenn ich drauf schaue und es fühlt sich gut an, das ist vielleicht irgendwie abstrakt, aber dann ist es für mich perfekt. Ich schaue drauf und es fühlt sich gut an. Und es macht mir ein gutes Gefühl, oder? Oder Momente, die mir ein gutes Gefühl machen, Gespräche, die mir ein gutes Gefühl machen, das ist eher das, was ich suche. Ja, natürlich macht mir Unordnung vielleicht ein schlechtes Gefühl. Ja, und es ist schöner, auf eine ordentliche Wohnung zu schauen. Ich sag mal, sowas kann man auch ausblenden. Also dann kann ich
Total.
ein gutes Gespräch führen und dann kann es mir auch wieder gut gehen, oder?
Absolut. Also gerade mit der Unordnung. Ich war da früher auch total hinterher. Was könnten die anderen denken, wenn das jetzt hier rumliegt und wie das aussieht und hin und her? Und hat jemand gesagt, weißt du was, ich komme bei euch rein und denke, ihr lebt hier.
Ja,
In so einer
ja.
perfekten Wohnung, wo man sich vielleicht gar nicht getraut hinzusetzen, weil die Kissen ganz akkurat sind. Also leben wir dann tatsächlich in so einer perfekten, idealen Welt?
Ja, also ich möchte das auch nicht. Ich
Ja.
finde es auch, es ist wichtig, dass Menschen zu mir reinkommen und sich wohlfühlen und sich zu Hause fühlen und sagen, schön hier, das ist mir wichtig. Ob es perfekt aussieht, ist mir halt nicht wichtig, auch wenn ich es schön fände. Also ich genieße es zum Beispiel, in schönen Ferienhäusern Urlaub zu machen, ja, wo nichts rumliegt. Ich genieße das
Absolut.
total. Wo jemand sich Gedanken gemacht hat über die Einrichtung. Ich finde das ganz großartig. Das ist ja deswegen auch Urlaub, nicht wahr? Ja.
Genau, ja, oder die Auszeit, die man sich selber gönnt, zu sagen, ich kann jetzt irgendwo hinfahren, wo ich mich eben genau um diese Sachen, die mich im Alltag anstrengen, die alltäglichen
Genau.
Herausforderungen nicht kümmern muss
Genau.
und einfach sein kann. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, linksgrüne, versüffte Ökotussi und mit
Ja.
den Konventionen brechen. Was heißt das? Woran würde ich das merken?
Woran würdest du das merken? Ich bin mit Tupperdosen groß geworden und meine Mama hat immer Tüten ausgewaschen. Ich habe sie dafür ausgelacht, dass sie Tüten auswäscht. Ich wasche jetzt Tüten aus. Ich bin die größte Mülltrennerin, die es gibt. Ich kaufe nur Bio. Ich kaufe konsequent nur Bio. Und wenn es dieses Obst oder dieses Gemüse nicht in Bio gibt, dann kaufe ich es nicht. Dann gibt es das halt nicht. Da bin ich überhaupt nicht pragmatisch. Ich bin relativ streng mit Menschen in meiner Umgebung, die Auto fahren. Ich bin super gerne Auto gefahren. Ich liebe Autofahren. Ich habe mittlerweile kein Auto mehr, weil es vor allem ein Stehzeug war und kein Fahrzeug. Also es stand mehr, als dass es fuhr. Und ich bin in der Großstadt, ich brauche das nicht. Und ich stelle immer mehr fest, wie Autos in der Stadt die Lebensqualität verhindern.
Kannst du darauf näher eingehen?
Kann ein gutes Buch empfehlen, das heißt Autokorrektur. Und das hat ein bisschen mein Denken einfach verändert, weil du wirst ja damit groß. Also ich bin damit groß geworden, mit Autos, mit Straßen, mit Beton, mit du darfst halt nicht auf die Straße laufen, da wirst du überfahren. Ich habe mein Kind in einer Großstadt großgezogen, wo ich eigentlich, sobald ich mit ihr außerhalb des Hauses war, nur damit beschäftigt bin, sie davor zu bewahren, sich umzubringen. Ja, das muss man sich mal klar machen, dass das eine absolut lebensfeindliche Umgebung ist, wenn ich an einer vierspurigen Straße wohne. Ja, wenn ich dann mit offenen Augen durch die Straßen gehe und das mal in Frage stelle, wie sieht's denn hier aus? Und wie könnte es denn hier aussehen? Warum steht hier nicht ein Baum? Ja, warum laufe ich hier eine Straße entlang im Sommer? Also ich wünsche mir so einen Sonnenschirm, ja, den ich mit mir trage, weil ich denke, die Sonne ballert hier auf den Asphalt. Wie wäre es, wenn hier keine Straße wäre, wenn hier Bäume stünden? Ja, wenn hier meinetwegen die Straßenbahn fährt, aber sonst nichts. Vielleicht mal ein Taxi, ne? Aber es steht, die ganze Straße ist vollgeparkt mit Autos. Die stehen. So, dann ist überall Asphalt, der sich auch aufheizt, der kein Wasser aufnimmt, wenn es regnet, ne? Und der die Sonne extrem reflektiert und die Hitze in den Städten hält. Da frage ich mich, warum ist es so? Und wir wollen es doch alle anders, oder nicht?
Das ist die Frage, wollen es tatsächlich alle anders? Was glaubst du, wie siehst du das gerade, wenn du deinen Blick so mal in unsere Gesellschaft richtest?
Die Menschen, die da mit dem Auto durchfahren, wollen das nicht. Die Menschen, die dort wohnen, die wollen das wohl. Deshalb sehen wir ja, dass in Großstädten wir ein gänzlich anderes Wahlverhalten haben als auf dem Land. Ich verstehe die Bedürfnisse, ich sehe andere Lösungen, ja, die schwierig sind und das ist, ich sag mal, Energiewende und so weiter, das ist für uns alle ein Thema und es wird teuer, aber ich glaube, das lohnt sich alles. Also wenn du dir mal vorstellst, zum Beispiel in Berlin wären die Außenbezirke alle und auch die, also ich sag mal, in Berlin geht's ja noch, wobei also die Außenbezirke, da hast du dann auch wieder nur Busse, viele Einfamilienhäuser, viele Menschen, die halt mit dem Auto in die Stadt fahren, weil es gar nicht anders geht. Aber stell dir vor, es gäbe da eine wirklich gute Anbindung mit. Ich habe mal sowas gesehen, das war was über der Straße auch, sowas wie eine Schwebebahn, die quasi über der Straße fahrerlos ein Wagen nach dem anderen solarbetrieben schwebt, ja, und mich einfach zur nächsten U-Bahn-Station, in das nächste Stadtzentrum transportiert dort, wo halt wieder ÖPNV sozusagen verfügbar ist.
Ja.
Ja, das wird alles Geld kosten, aber stell dir vor, wir sind so weit.
Mhm.
Ja, wo auch alte Leute, ich kenne Gegenden, die Leute können gar nicht mehr laufen.
Ja.
Deshalb fahren sie Auto.
Ja.
Ja, und sie haben da eine lebensgefährliche Waffe unterm Hintern,
total,
muss ich sagen.
Ja.
Ja. Und die machen das natürlich nur aus Verzweiflung, weil sie keine andere Möglichkeit haben.
Ja.
Und ich sag, wir müssen als Gesellschaft diese Möglichkeiten schaffen. Da kommt das wieder durch. Also, und es kommt bei mir auch durch, dass ich sage, es kann nicht sein, da haben wir große Diskussionen über Wärmepumpen hin oder her. Es kann nicht sein, wenn ich jetzt ein Haus baue, dass ich da Gas oder eine Ölheizung einbaue. Kein vernünftiger Mensch sollte doch sowas tun.
Ja.
Also da brauche ich doch die Politik nicht für,
ja,
für diese Entscheidung. Da muss ich doch nur mal nachdenken.
Mhm.
Also, und da brauche ich keinen Habeck, der mir sagt irgendwie, was ich tun soll. Oder eine Bundesregierung und mich darüber beschweren, dass sie mich irgendwie zwingen zu Sachen. Das ist gesunder Menschenverstand. Ja, ich würde, wenn ich jetzt ein Haus hätte, ich würde mir da irgendwie Solar aufs Dach pappen und alles und keine Ahnung. Also ich würde alles dafür tun, unabhängig zu sein von fossilen Energieträgern.
Ich bin gerade so ein bisschen gedanklich drüber gestolpert. Ich würde das mal ganz frei mit dir teilen, wenn das für dich okay ist. Ich habe gerade darüber nochmal nachgedacht. Du hast von Privilegien gesagt. Und
ja,
jetzt habe ich mich gefragt, ist das vielleicht ein Privileg, was wir haben, dass das für uns logisch ist und dass wir darüber nachdenken können, wo man sagt, andere,
ja,
Menschen sind bei ganz anderen Themen, knabbern die dran und haben irgendwie, da gibt's auch noch keine Lösung für. Frage ich mich, ist das ein Privileg, dass wir darüber sprechen können und uns damit auseinandersetzen können? Und was bräuchte es denn, dass das eben kein Privileg ist, sondern dass wir irgendwie die ganze Gesellschaft da mitnehmen und ihnen sagen, es ist doch irgendwie, na, wie du es gesagt hast, logischer Menschenverstand.
Ja, also es ist komplex. Ich glaube, es ist natürlich für mich ein absolutes Privileg, dass ich sagen kann, ich kaufe Bio.
Mhm.
Ja,
mhm.
Viele Leute können das gar nicht, weil Bio ist teurer.
Ja.
Ich würde sagen, da muss strukturell was geändert werden. Ich finde, konventionell hergestellte Lebensmittel müssten eigentlich gelabelt sein und Bio müsste Standard sein.
Ja.
Und wenn wir Subventionen verteilen, doch bitte dorthin,
mhm,
dass solche Lebensmittel günstig sind.
Ja.
Wie kann das sein, dass ein Bio 4 Bio-Äpfel mehr kosten, mhm, als eine Flasche Cola?
Ja.
Ja, so, das kann einfach nicht sein.
Mhm.
Ich weiß nicht, warum das Leute bekämpfen, keine Ahnung.
Mhm.
Also, aber es geht natürlich an liebgewonnene Privilegien ran.
Mhm.
Ein Auto zu haben, jederzeit irgendwo hinfahren zu können, wo man auch möchte, ist ein absolutes Privileg.
Absolut, ja. Yeah.
Und natürlich, wenn ich zu jemandem sage, du solltest das nicht mehr tun, ja, wird er erstmal sagen, ja, du mich auch. Ne? Und mir fehlt das auch. Es gibt ganz oft den Punkt, wo ich sage, jetzt fehlt mir das.
Yeah.
Und wo ich das Privileg habe, denn in ein Taxi zu steigen.
Ja. Yeah.
Ja, das ist ein Riesenprivileg. Aber andere Menschen haben nicht mal das Privileg, ein Auto zu besitzen.
Oder tagtäglich mit der Straßenbahn zu fahren, beispielsweise.
Eben.
Mhm.
In einer Großstadt zu Berufsverkehr, in der Straßenbahn, ist es jetzt auch nicht schön.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Da finde ich auch, da sollte man irgendwie mehr dafür tun, dass man da nicht wie bei so einem Viehtransport reingequetscht wird.
Mhm.
Ja, also da fehlt es auch an Alternativen.
Absolut.
Ja, also deshalb sage ich, das ist komplex. Wenn wir über Wärmepumpen sprechen, das ist eine absolut privilegierte Diskussion, weil da reden wir über einen Familienhausbesitzer.
Ja.
Ja,
ja.
Wo ich Ihnen entgegenschreien möchte, werd dir deiner Privilegien bewusst.
Mhm. Mhm.
Ja, es gibt tausende von Menschen, die haben gar nicht die Möglichkeit, und da freue ich mich über Entwicklungen wie zum Beispiel Solarkraftwerk für den Balkon,
yeah,
was total schwierig ist, weil kannst du das denn einspeisen oder nicht, und eigentlich ist es gar nicht so richtig erlaubt. Also überleg mal, du wohnst in einer Drei-Zimmer-Wohnung, du bist darauf angewiesen, was dieses Haus an Energieversorgung, du hast überhaupt gar keine Möglichkeit, da irgendwas dran zu verändern.
Yeah.
Und dann hast du vielleicht 150 Euro im Monat für Lebensmittel.
Mhm.
Und dann musst du schauen, was du kriegst, ja?
Ja.
Und dann gehst du bestimmt nicht zum Edeka oder zum Vollkorner,
ja,
kaufst dir mal da den Bio-Rettich oder,
ja,
so. Ne?
Ja, absolut.
Und deshalb sage ich, das sind Dinge, die kann ich nicht als Verbraucher entscheiden.
Mhm.
Da brauche ich strukturelle Veränderungen und ich merke, und da habe ich keine Lösung für, warum so viele Menschen diese strukturellen Veränderungen ablehnen, die vielleicht dazu führen, dass wir weniger Gifte in unseren Nahrungsmitteln haben. Mhm. Also ich verstehe mal nicht, wie kann da jemand gegen sein, aber natürlich ein Landwirt, der sagt, ich habe da nicht den Ertrag, der hat eine andere Sichtweise drauf.
Und ich glaube tatsächlich, bei den EndverbraucherInnen ist es tatsächlich, das Wissen darum fehlt. Ich glaube, an vielen Ecken und Enden in unserer Gesellschaft wird keine Aufklärungsarbeit betrieben. In ganz vielen verschiedenen Bereichen. Bewusste Lebensweise, das fängt schon damit an, gut zu seinem Körper zu sein. Also das geht bei ganz vielen kleinen Dingen los. Und deswegen meinte ich vorhin dieses Privileg, ich habe auch das Wissen darum. Du hast heute von Büchern gesprochen, die bei euch standen. Und ich zum Beispiel, ich komme aus einer Familie, wir hatten manchmal nichts zu essen im Kühlschrank. Und ich musste im Laufe meines Lebens lernen, ich habe für meinen Körper Sorge zu tragen. Also heißt es vielleicht auch, was esse ich denn? Was nehme ich zu mir? Was macht das mit deinem Körper? Was liefert Energie? Was ist gut, schlecht? Aber das musste ich mir im Leben erstmal aneignen. Das wurde mir nicht mitgegeben. Und das überfordert mich auch manchmal absolut. Ach so, und das noch und jenes noch. Ach ja, wenn ich Vegetarierin bin, dann fehlt dir manchmal das. Und also, aber das alleine schon. Und dann fängt man bei sowas an und dann...
Das kann sehr überfordern, ich weiß. Absolut. Weil du kriegst ja dann auch unterschiedliche Aussagen.
Ja.
Der eine sagt dann irgendwie, Milch ist gesund. Der andere sagt, Milch ist ungesund. Und du musst dich erstmal für dich entscheiden.
Ja.
Also ich sag immer, lass deinen Körper entscheiden, ja? Trink Milch und schau, was es mit dir macht. Und dann weißt du, aber manche Dinge merkst du nicht, ob sie gesund sind oder ungesund. Also ich weiß, dass das kann so echt total komplex werden.
Mhm.
Und deshalb sage ich eigentlich, die Information ist da. Jeder hat heutzutage Zugang zur Information.
Mhm.
Aber die Leute brauchen Anleitung, sich diese Informationen zu erarbeiten. Und das, glaube ich, ist auch die Herausforderung in den Schulen, weil also es wird immer wichtiger und jetzt auch mit KI und so, es wird immer wichtiger zu bewerten, was habe ich da gefunden.
Ja.
Das in Kontext zu setzen und zu entscheiden, lernen, ist es für mich jetzt relevant oder ist es nicht relevant? Und hilft es mir oder hilft es mir nicht?
Ja,
das ist eine hohe kognitive Leistung. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Vielleicht da mal was zu. Wir haben einmal dieses schnelle Denken und wir haben das langsame Denken. Also wir haben das langsame Denken, was kognitiv ist, wo wir uns Gedanken machen müssen, wo wir nachdenken. Das ist sehr anstrengend. Das mag unser Kopf auch gar nicht so. Und wir haben einen großen Bereich an Dingen, die einfach so passieren. Ja, wo wir einfach Dinge abrufen, wo wir funktionieren.
Mhm.
Ja.
Autopilot.
Und genau, das ist der Autopilot. Und da sich immer wieder zu reflektieren, was hat mein Autopilot jetzt getan? Ja, der Autopilot macht auch Dinge wie fremde Leute irgendwie unsympathisch finden. Das macht auch der Autopilot.
Ja.
Der Autopilot macht auch, dass ich bei einem Pärchen vielleicht die Mutter anspreche und sage, wie alt ist denn das Kind?
Mhm.
Ja,
mhm.
Und nicht den Vater. Das macht auch der Autopilot.
Mhm.
Oder wenn ich meine Nachbarin frage, was machst du denn beruflich? Und sie sagt, ich arbeite bei einer Wirtschaftsprüfung, dass ich denn denke, ah ja, bestimmt Sekretärin.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und nicht denke, sie ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin.
Mhm.
Ja? Das macht auch dieses. Und das aber immer wieder zu reflektieren, das ist sehr anstrengend. Das muss ich lernen. Dafür muss ich die Ressourcen haben. Jetzt komme ich wieder dazu. Wenn ich hungrig bin oder traurig oder wütend oder das hindert mich alles daran, diese kognitive Leistung zu erbringen. Mich da zu reflektieren.
Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also alleine schon zu erfahren im Leben, ich darf und kann entscheiden aus dieser Fülle an Angeboten, die das Leben mir bereitstellt. Ich darf und kann das. Und gleichzeitig, weil du vorhin Schule gesagt hast, wann wird in der Schule beigebracht, Selbstreflexion. Wofür ist das wichtig? Warum brauchen wir das? Einfach dieses gesamte Thema, das wird uns ja nicht beigebracht. Es wird ja eher vermittelt, zu funktionieren. und nicht, genau. Wie entscheide ich, worüber möchte ich nachdenken, wo möchte ich meine Energie hingeben. Das wird uns ja alles nicht vermittelt.
Nein, und gerade, wenn ich mir mal so einen Schultag angucke, ja, der ist durchstrukturiert. Mhm. Erst mache ich Mathe, dann mache ich Deutsch, dann mache ich Sport, dann mache ich irgendwie Ethik, ja. Ich kann nicht mehr entscheiden, wann mache ich etwas. Und dann kann ich auch nicht entscheiden, möchte ich mich jetzt in Mathe aktuell, ne, möchte ich lieber nochmal das mit der Multiplikation verstehen oder möchte ich jetzt lernen, wie ich so einen Kreisumfang berechne. Da geht es nicht drum, sondern es geht darum, dass jemand anders, man ist fremdbestimmt. Die Kinder sind den ganzen Tag fremdbestimmt und kriegen Wissen in sich rein, gepresst. Also das finde ich ganz fürchterlich kontraproduktiv, weil ich halt auch sehe, als mein Kind noch nicht in die Schule gegangen ist, wie sie auch konsumiert hat. Weil ich bin da halt immer sehr frei mit umgegangen. Ich weiß, andere Eltern tun das nicht. Mein Kind hatte Zugang zu, auch wieder ein Privileg, mein Kind hatte ein Tablet und Zugang zu YouTube Kids und alles sowas. Und hat ja auch eine Mutter, die das so ein bisschen vorselektiert hat, ne? Also, die sich auch damit beschäftigt hat. Ja, genau. Mhm. Und die er ja auch Dinge da hat zeigen können. So, aber dann hat mein Kind eigenständig Inhalte konsumiert, so oft wie es wollte. Und es gibt großartige Inhalte. Also sie hat zum Beispiel der Checker Tobi und der Checker Chan und Checker Julian. Und da hat sie manche Sendungen dreimal, viermal hintereinander geschaut, weil sie alles davon richtig verstehen wollte. Also das finde ich ein großes Geschenk, dass sie das konnte und dass sie selber
absolut
reflektiert hat, ich möchte das jetzt nochmal lernen und ich möchte das nochmal, so bis ich es kann. Und dann kam sie zu mir und hat mir erzählt, was sie gelernt hat. Also es hat mich echt total glücklich gemacht, weil ich auch gemerkt habe, das ist intrinsisch.
Absolut, ja. Genau, diese intrinsische Motivation. Und du hattest vorhin Selbstbestimmung gesagt. Das geht irgendwie so verloren. Ja. Und ist ja eigentlich, wenn wir wieder darüber sprechen, sich über die Ernährung, mit der Ernährung auseinanderzusetzen, mit der Wärmepumpe oder dergleichen, dann geht es ja darum, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ich glaube, das geht über die Zeit verloren, bis die Kinder dann aus der Schule raus sind, dann werden sie rausgeschubst aus der, ich übertreibe jetzt so ein bisschen Fremdbestimmung, dann wird gesagt, so, jetzt fangen wir es mit deinem Leben an, husch, husch. Und man wundert sich, warum wissen denn die jungen Menschen heutzutage nicht mehr, was sie tun sollen?
Es ist auch was anderes. Die Generation meines Vaters, für die war klar, was sie tun. Ja, du machst die Schule und dann gehst du raus und dann machst du den Beruf deines Vaters, so ungefähr, ja, oder sowas ähnliches. Das machst du denn dein Leben lang und dann heiratest du und alles war schön, sicher in gesicherten Bahnen. Und jetzt haben die Kinder die ganzen Möglichkeiten dieser Welt zu Füßen und wir merken, dass manche Kinder damit auch nicht umgehen können. Ja, die sind überfordert mit dieser Fülle an Möglichkeiten und es ist kein Wunder, wenn wir sie nicht da ranführen. Und es ist ja auch für Erwachsene nicht einfach. Also wie schwierig ist es für Erwachsene, ein Computerspiel auszumachen oder eine Netflix-Serie auszumachen? Ja, weil sie sind so designed, dass du weitermachen willst. Du willst die nächste Folge noch schauen. Du willst das nächste Level erreichen. Die sind so gebaut, ja. Und dann schimpfen wir mit Kindern, die nicht in der Lage sind, da abzuschalten. Was Erwachsene schon nicht können. Oder Stichwort Süßigkeiten. Ja, wie viele Erwachsene schaffen nicht, wenn sie eine Packung Ballisto oder was auch immer in der Hand haben, aufzuhören zu essen, bevor die Packung nicht alle ist. Ja, weil sie denn nicht auf sich hören. Und diese Eigenverantwortung, wie geht's mir? Wie geht's mir, wenn ich einen ganzen Abend Netflix geschaut habe? Wie geht's mir, wenn ich die ganze Nacht gezockt habe? Und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und das ist, wenn man Teenager ist, noch viel, viel schwieriger. Deshalb sage ich, wir müssen das vorher. Vorher müssen Kinder lernen, wann es genug ist, wann bin ich satt, wann fühle ich mich nach einem Essen gut, wann fühle ich mich nach einem Essen schlecht, wann fühle ich mich nach dem, was ich da konsumiert habe, gut oder schlecht. Und wenn ich immer nur von außen sage, pass auf, du darfst jetzt eine Stunde schauen und dann machen wir aus, dann lernen sie nicht, sich eigene Grenzen zu setzen. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Kinder und Jugendliche haben einfach nicht die kognitive Leistung, die Erwachsene haben. Und deshalb müssen wir ihnen natürlich helfen. Ja, sie können sich gar nicht so im Griff haben, wie Erwachsene sich im Griff haben können. Aber wenn wir es ihnen nicht beibringen und wenn wir ihnen nicht helfen und sie darin coachen, das Absolut. Zu lernen und ihnen auch Beispiele bieten, das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Ja, Kinder lernen auch an Beispielen. Hängen den ganzen Tag am Rechner. Ich habe den ganzen Tag das Handy. Ich habe immer gesagt, ich kann doch meinem Kind das nicht verbieten. Ja, aber ich kann meinem Kind zeigen, ich kann es weglegen, wenn ich mit ihm Zeit verbringe und wenn ich mit ihm ein Gespräch führe oder wenn wir gemeinsam essen oder gemeinsam was tun, dann kann ich es ausschalten und dann kann ich es wegtun. Und das fühlt sich gut an, es auch mal auszuschalten und mal wegzutun. Aber dass diese Erfahrungen, finde ich, müssen Kinder auch selbst machen. Und ich weiß, das ist schwierig, aber das ist unsere kollektive Verantwortung, damit umgehen zu lernen als Erwachsene und es auch den Kindern beizubringen.
Und auch so von und miteinander zu lernen. Also so dieses gegenseitige Lernen, ich probiere etwas aus, wir probieren es gemeinsam aus und dann justieren wir vielleicht noch nach oder es funktioniert für eine Zeit gut, aber jetzt nicht mehr.
Ja, genau. Ja, Dinge ändern sich.
Jetzt haben wir ja sind wir durch viele große Themen, haben wir angeschnitten, sind wir reingegangen. Was sind Themen, wo du in Zukunft verstärkt deine Energie aufwenden wirst, wo du dich für einsetzen wirst?
Also ich habe vor 2 Jahren begonnen, mich für den Abbau von Diskriminierung in der Arbeitswelt einzusetzen und für die Aufklärung, was sind Vorurteile, was sind Biases, was sind Verzerrungen, denen wir täglich unterliegen, was sind Stereotype.
Kannst du da gleich mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, kann ich. Tausende Beispiele nennen. Also ich möchte für mehr Fairness in der Arbeitswelt stehen.
Was heißt das für dich?
Na, wir wissen, dass im Recruiting, also in der Personaleinstellung und Personalauswahl, viele Menschen diskriminiert werden. Und das passiert gar nicht mit Absicht, sondern das passiert unbeabsichtigt. Und also wir wissen zum Beispiel, dass wenn jemand einen ausländischen Namen hat oder ich sag mal, je muslimischer, desto schlimmer, dann werden sie, egal welche Qualifikation sie haben, werden sie 30% seltener überhaupt zu einem Interview eingeladen. Ja, selbst mit genau der gleichen Qualifikation, alleine nur durch den Namen.
Erschreckend.
Das ist total erschreckend. Und vor allem, weil, also die wenigsten machen das wirklich absichtlich. Wir wissen, dass Mütter diskriminiert werden auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wir wissen zum Beispiel, das finde ich ganz spannend, wenn Frauen weniger als die üblichen 12 Monate Elternzeit genommen haben, dann werden sie in Bewerbungen diskriminiert. Und das ist erstmal so, dass man da denkt so, hä, wieso? Aber das hat einfach mit Stereotypen zu tun, weil eine Mutter, die vielleicht nur 3 Monate Elternzeit genommen hat, bricht mit dem Stereotyp der guten Mutter. Und wir finden sie irgendwie seltsam. Und wenn du, ich sag mal, 50 Bewerbungen auf dem Tisch hast und du musst aussortieren und du hast nicht ewig Zeit, dann sortierst du die aus, wo du irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hast. Und dein schlechtes Bauchgefühl hat eben mit diesen Biases zu tun. Die sind ganz tief menschlich. Nur weil ich weiß, dass es sie gibt, heißt es noch lange nicht, dass ich sie nicht habe. Ich habe sie trotzdem. Ja. Und das ist mein Thema für die nächsten, für die nächsten Jahre. Also da habe ich ein Unternehmen gegründet. Ich baue da eine technische Plattform. Ich bin eine Start-up-Gründerin. Ich bin eine Frau in Tech. Das ist auch nochmal was ganz Spannendes. Ich brauche Venture Capital. Eine Frau in der Venture Capital Welt auf der Suche nach Kapital ist jetzt das nächste spannende Kapitel. Da ist noch so viel zu tun gesellschaftlich und ja, das ist alles sehr, sehr spannend und sehr aufregend.
Total. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen näher beschreiben, vor welchen Herausforderungen du gestellt wirst.
Also die erste Schwierigkeit war, als ich gegründet habe, dass die Menschen mir eigentlich abgesprochen haben, dass ich da irgendwie überhaupt Gewinnerzielungsabsichten habe. Ja, weil es ein im Grunde ein soziales Thema ist, ja, weil ich sage, ich kämpfe gegen Diskriminierung. Und dann hat man mich gesehen oder dann wusste man vielleicht, also wie ich aussehe und dass ich Mutter bin und was auch immer. Und dann sind da bestimmte Leute davon ausgegangen, dass das nichts ist, womit man Geld verdienen kann. Ich bin aber Betriebswirtin, also ich mache nichts, womit ich kein Geld verdienen kann, ja. Und ich möchte damit sogar eine ganze Menge Geld verdienen. Ich möchte damit sogar die Welt erobern. Aber das haben bestimmte Leute, sehen das nicht, wenn sie mich ansehen. Das habe ich am Anfang gemerkt.
Ach, krass.
Als Solo-Gründerin, ich war eine Zeit lang alleine, tat ich mich sehr, sehr schwer. Also wurde ich eigentlich, egal von wem, fühlte ich mich nicht wirklich ernst genommen. Ich weiß nicht, ob das als Solo-Gründer, als Mann auch so ist. Wahrscheinlich ist es ähnlich schwer, kann ich mir auch vorstellen. Aber als Mutter noch mal mehr, glaube ich. Ich habe jetzt einen Co-Founder, einen Mann. Seitdem geht es echt voran. Jetzt weiß ich nicht genau, ob es daran liegt, dass er ein Mann ist oder dass es eine zweite Person ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube auch, es hat viel damit zu tun, dass er ein Mann ist. Ich bin froh, dass er ein Mann ist. Ich bin froh, dass ich ihn bei manchen Situationen einfach vorschicken kann und sagen kann, du mach mal. Weil ich genau weiß, ich werde mit anderen Augen gesehen als er.
Wie geht's dir aber dabei, wenn du jetzt sagst, ich bin froh, einen Mann zu haben und ich weiß, ich habe jetzt jemanden, den ich vorschicken kann. Wie geht's dir damit, wenn du eigentlich ja dich genau damit beschäftigst, mit Diskriminierung, die du ja, so klingt's für mich, ja selber auch erfährst?
Ja, das ist für mich okay. Also das ist für mich playing the game sozusagen.
Okay, was heißt das für dich?
Also ich war junge Beraterin zum Beispiel und habe festgestellt, wenn ich den Satz sage, sie sollten es so und so machen, dass man mir nicht zugehört hat. Wenn ich aber gesagt habe, andere Kunden von mir haben es so und so gemacht, könnten sie sich das nicht auch vorstellen, dann sagen die, das ist ja eine super Idee. Und das ist scheiße. Das ist totale Scheiße. Weil wenn ein Mann sagt, ich habe einen super Vorschlag, macht's mal so, dann sagt keiner, nee, lieber nicht. Ja. Aber wenn eine junge Frau das sagt, dann halt schon. Und natürlich ist es scheiße, aber ich habe gelernt, irgendwie damit umzugehen. Ich möchte natürlich eigentlich, dass es aufhört, aber ich spiele irgendwann mal mit den Regeln. Da denke ich dann auch, das ist ressourcenschonend, dann zu sagen, pass auf, mach du das doch einfach. Ja, weil mir hören sie da eh nicht zu. Es zehrt auch an den Ressourcen, sich permanent darüber aufzuregen. Aber ich zeige es gerne weiterhin auf.
Du hast gerade gesagt, ich spiele dieses Spiel mit bis zu einem gewissen Grad und gucke aber, wie ich trotzdem meiner Vision ein Stück näher komme und sozusagen immer weiter dem ein Stück näher komme. Du hast vorhin gesagt, bis ich die Welt erobert habe.
Genau, bis ich die Welt erobert habe. Ich möchte Dinge anders machen und ich hoffe auch, dass ich das schaffe. Ich möchte nicht der typische CEO sein, das, was man sich so als CEO vorstellt. Ja, und es wird vielleicht der Punkt, wenn wir größer sind und wenn wir Anteilseigner haben und wenn wir Venture Capital haben, dass jemand zu mir sagen wird, Sandra, du bist nicht die Art von CEO, die so ein Unternehmen braucht. Dann hoffe ich aber, dass ich gezeigt habe, dass es auch anders geht. Also ich hoffe, dass es nicht zu dem Punkt kommt.
Das hoffe ich auch. Ja. Unbedingt. Also ich hoffe das auch, dass es genügend Menschen, Frauen oder auch anderen Geschlechts oder auch, wie wir das gerade aufbrechen, den Mut haben zu sagen, wir sind eine andere Art von CEO, die noch nicht da gewesen ist, aber genau die braucht die Welt vielleicht auch. Und da knüpft meine Frage an, was für ein CEO wärst du?
Ich habe nicht nur die Shareholder im Blick, sondern ich habe auch die Gesellschaft im Blick. Und ich habe die Mitarbeiter auch im Blick, weil ich bin überzeugt, dass dieses Unternehmen nichts ist ohne die Mitarbeiter. Und ich habe schon viele, viele Unternehmen gesehen, bei denen die Mitarbeiter irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen an Relevanz verloren haben gegenüber dem Shareholder Value. Und ich weiß, wie wichtig Shareholder Value ist. Natürlich sind die Anteilseigner wichtig. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, der gesellschaftliche Beitrag, den dieses Unternehmen bringt. Und das sehen auch, also mit den Mitarbeitern zusammen. Und ich sehe es als ein großes Ganzes und als ein Organismus, der auch nicht abgegrenzt ist von anderen Unternehmen. Ich sehe uns da alle als Konglomerat und Kollaboration. Und ich habe da ein bisschen anderen Blick drauf, als, ich sag mal, wie man vielleicht herkömmlich ich bin da total offen und wenn Leute Ideen haben, sollen sie mir unbedingt davon erzählen, wie man Organisationen so strickt, dass die Menschen darin, ich sag mal, aufblühen können.
Ja,
das möchte ich, dass Menschen aufblühen. Momentan schaffe ich es auch nicht so ganz, glaube ich, so zu blühen, wie ich möchte. Aber ich weiß, dass ich es anders haben möchte. Mhm. Ich möchte auch ein Unternehmen haben, ich möchte unbedingt ein Unternehmen haben, wo Leute nicht 50 Stunden arbeiten müssen in der Woche, um ihren Job zu schaffen. Mhm. Bitte höchstens 30. Mhm. Das fände ich wunderbar. Und ich auch. Das geht nur, glaube ich, wenn man die Last auf verschiedene Schultern verteilt, wo wir wirklich in der echten Teamarbeit auch Verantwortung teilen können. Mhm. Aber das führt dazu, dass ich eben eine andere Art von CEO bin, weil ich nicht diejenige bin, die sagt, ich bin die wichtigste Person im Unternehmen und ohne mich geht das Unternehmen zugrunde. Mhm. Ich wäre gern die gute Seele. Ja?
Das klingt gut.
Ich möchte nicht die wichtigste Person sein, ohne die das Unternehmen nicht funktioniert.
Ja. Ja.
Die Verantwortung möchte ich einfach gar nicht haben. Und ich sehe meine Aufgabe darin, die Organisation so zu bauen, dass sie in sich leistungsfähig ist. Also, dass wenn einer ausfällt, was immer passieren kann, aus unterschiedlichsten Gründen, dass die Organisation trotzdem als Organismus funktioniert.
Ja. Ja, absolut. Also ich finde, das klingt total gut. Ich würde bei dir gerne arbeiten wollen, wenn ich bei mir nicht mehr im Unternehmen arbeite, bei meinem. Und muss auch daran denken, was du am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, mit den Konventionen brechen. Und das scheint ja auch etwas zu sein, was für dich spricht und was irgendwie ja auch dein Weg zu sein scheint und irgendwie auch eine gute Grundlage.
Ich hoffe das.
Und vielleicht kannst du mit deiner Erfahrung, die du schon gesammelt hast, als Mutter, die Karriere gemacht hat, als Frau, die gegründet hat, was würdest du Frauen für einen Ratschlag mitgeben, die sich noch ganz am Anfang befinden, die vielleicht jetzt wieder als Mutter in die Karriere gehen, also sich für die Karriere entscheiden oder Frauen, die gründen wollen? Was ist etwas, was du diesen Frauen mitgeben kannst?
Also erstmal schreibt eure Kinder nicht in euren Lebenslauf. Erster wichtiger Punkt. Und eure Elternzeit, wenn es geht, auch nicht. Mhm. Das schadet nur.
Mhm. Ich würde gleich mal einhaken. Da würde wahrscheinlich die ein oder andere sagen, dann lüge ich doch aber.
Nee.
Oder verheimliche.
Also ich würde sagen, das ist für den Job ziemlich irrelevant. Na, es kann schon sein, dass es Leute schwierig finden, wenn man das nicht gesagt hat. Aber also in all Gesprächen, die ich in den letzten Jahren für mich geführt habe, war das dann einfach kein Thema mehr. Okay. Weil es sollte auch kein Thema sein. Mhm. Es ist schon so, dass ich an irgendeinem Punkt im Interviewprozess natürlich gesagt habe, übrigens, ich habe eine Familie. Mhm. Ich habe meistens gesagt, hör zu, ich habe nicht vor, 5 Tage die Woche im Büro zu sein. Ja, wahrscheinlich sind Meetings um 17 Uhr auch schwierig. Allerdings um 19 Uhr kann ich wieder. Also solche Dinge muss man ja irgendwann mal besprechen. Aber es muss nicht in den Lebenslauf. So, also irgendwann muss man es besprechen, da gebe ich dir recht. Aber im Lebenslauf hat es, glaube ich, nichts zu suchen. Yeah. Und ich weiß, dass es heutzutage in Deutschland einfach schadet. Egal, was da drin steht, es schadet. Mhm. Was ich rate ich allen Menschen, die gründen, überlegt euch gut natürlich diese ganzen klassischen Dinge. Hat das eine Zielgruppe, was ihr verkaufen wollt? Und rechnet mal durch, was man damit verdienen kann, realistisch. Mhm. Und rechnet auch durch, was eure Zeit, eure realistische Zeit ist, die ihr habt. Mhm. Und die ihr auch damit verbringen wollt. Und gerade bei Müttern ist es ja wichtig, wie viel Zeit kann und will ich wirklich da pro Woche, pro Tag verbringen und da ehrlich mit sich sein, weil gerade Dinge, also ich sag mal, wenn es kein Tech-Produkt ist, ja, was sich selbst verkauft und was selbst skaliert, sondern wenn es was ist, wenn es zum Beispiel eine Beratung ist, ja, ich mache ja jetzt auch viel Beratung, wenn es was ist, was ich machen muss, wenn ich was prüfe, wenn ich was herstelle, wenn alles, was mit mir zu tun hat, da sollte ich sehr, sehr ehrlich sein, wie viel Zeit kann ich wirklich, auch ohne auszubrennen, ja, das ist wichtig, wie viel Zeit kann ich ohne auszubrennen dafür veranschlagen und reicht es dann für meinen Lebensunterhalt? Ja. Das finde ich ganz wichtig. Ich warne immer wieder Frauen. Also es ist schön, es ist wunderbar und es ist ein großes Privileg, von einem Mann finanziert zu werden. Es sollte aber kein Dauerzustand sein, auf gar keinen Fall. Also euer Business sollte sich immer tragen, früher oder später. Ich weiß, es ist eine große Rede, die ich hier schwinge. Ich habe ein Tech-Produkt, das wird sich noch in 3 Jahren wahrscheinlich nicht selbst tragen. Aber gerade wenn es kein Tech-Produkt ist, ist es umso wichtiger, dass sich das trägt und dass ihr ehrlich mit euch seid.
Und ich würde anfügen, dass es ja auch wieder so eine strukturelle Grenze ist, dass GründerInnen das so schwer gemacht wird, selber zu gründen und das ist ja eigentlich was total Mutiges ist. Also ich konnte mir das für mein Leben nie vorstellen, weil ich natürlich auch meine Grund meiner sozialen Herkunft, also das war, gab's gar nicht in meiner Lebensrealität, mich selbstständig zu machen. Und jetzt bin ich's. Und alle Herausforderungen, die du beschrieben hast, die kenne ich. Und nichtsdestotrotz war das, glaube ich, ein Prozess, an dem ich unglaublich die letzten, ich bin noch nicht mal 2 Jahre selbstständig, 1,5 Jahre ungefähr, und eigentlich ja nochmal das, was wir heute alles hatten, ganz anders gelernt habe, mein Leben zu gestalten.
Ja.
Also vielleicht mutig sein zu dürfen und es auszuprobieren und diese Angst, auch wenn man scheitert, trotzdem, glaube ich, unglaublich viel mitgenommen hat oder mitnehmen wird.
Ich glaube auch, man lernt wahnsinnig viel. Ich lerne jeden Tag so viel. Ich will auch niemandem sagen, tu es nicht. Wenn du die Leidenschaft hast, dann tu es. Aber ich glaube, du brauchst auch die Leidenschaft, denn Gründen in Deutschland ist hart. Ja, man kriegt nicht viel. Absolut. Frauen kriegen noch weniger und man ist oft auf sich allein gestellt. Ja. Aber die Leidenschaft, wenn man die Leidenschaft für das Thema hat, dann macht es auf jeden Fall. Was habt ihr zu verlieren? Ihr habt nur Erfahrungen zu machen am Ende. Ja. Und die machen euch stärker.
Ja, absolut. Das unterstreiche ich. Ich würde jetzt zu der Frage kommen, die meine Gesprächspartnerin zuvor gestellt hat. Und es ist die Frage, wann hast du das letzte Mal was Neues gelernt?
Ich lerne täglich Neues, aber was habe ich Spannendes Neues gelernt? Mir fallen tatsächlich gerade nur geschäftliche Dinge ein, was mich gerade wieder traurig macht. Ich lerne gerade viel über Finanzierung von Startups, Work for Equity und Discounts und Caps und Wandeldarlehen und Venture Capital. Das sind Dinge, die wollte ich eigentlich nie lernen. Die lerne ich jetzt auf einmal. Eigentlich so richtig Schönes fällt mir gerade leider nicht ein. Nur Geschäftliches, aber auch schön.
Auch schön, absolut. Und dann ist es ja vielleicht etwas, was du dir noch vornehmen darfst.
Mal wieder was Privates neu lernen. Ja, das finde ich sehr schön.
Ja, ja. Also ich habe jetzt auch länger überlegt und dann ist es mir tatsächlich eingefallen. Ich habe das erste Mal auf unserer längeren Reise Tennis gespielt und ich dachte immer, Tennis, das kriege ich niemals hin, das ist super schwer, das können nur, wieder auch ne, aus meiner Bubble heraus, das können nur andere Menschen. Und war jetzt viermal spielen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es kann, aber es macht unglaublich Spaß und es wird mit jedem Mal besser.
Oh, wie schön. Oh, wie schön.
Ja. Dann bist du jetzt an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Ich frage immer gerne, mit welchem Menschen, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne mal einen Abend verbringen?
Schöne Frage.
Da kriege ich immer sehr interessante Antworten.
Absolut. Also ich habe diese Frage auch schon im Podcast gestellt und es ist schön, dass sie jetzt nach langer, langer Zeit wieder auftaucht. Also vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, was mein nächster Gast dazu sagen wird.
Ah, da bin ich auch gespannt.
Ja, darfst du auch. Und bevor ich dir jetzt die letzte Frage stelle, Sandra, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass wir durch so viele verschiedene Themen gereist sind, dass ich so an deinen Gedanken, an deinen Perspektiven teilhaben durfte und für all die Inspirationen, die auch du mir mitgegeben hast. Vielen Dank dafür schon mal.
Sehr gerne. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Das ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ja, ich bin ein Mensch, der für Fairness kämpft, der versucht, Konventionen aufzubrechen und dabei aber ein gutes Gefühl zu haben und zu hinterlassen.